Korea. Und keine Angst, das hat nicht der Christus-Treff bezahlt. Und war dort auf einer internationalen Konferenz. Es waren 132 Teilnehmer aus 38 Ländern da. Und ich war sehr, sehr beeindruckt. Nicht nur vom koreanischen Essen, was sehr fischorientiert ist insgesamt und kaum Brot hat oder so. Aber ich war vor allen Dingen beeindruckt von der Höflichkeit der Koreaner. Man kam überall, wo man reinkam, wurde man erstmal mit Verbeugung begrüßt. Und das hat mir irgendwie gefallen. So jeder verbeugt sich vor einem. Auch wie dort Pastoren geschätzt und geachtet werden, das war für mich eine Urerfahrung. So der typische Standardsatz war, we are so glad we have such a wonderful pastor. Wir sind so froh, dass wir solch einen wunderbaren Pastor haben. Die Leute wollten alle sehr gerne mit ihrem Pastor fotografiert werden. Und irgendwie hatte man den Eindruck, der Pastor kommt so direkt nach dem lieben Gott, so ungefähr. So, dann kommt noch der Pastor. Gut, das muss man nicht unbedingt nachmachen bei uns. Aber was mich sehr beeindruckt hat, ist die Lebendigkeit der Gemeinden. Wir waren dort von einer reformierten Gemeinde eingeladen, die etwa den etwas unreformierten Namen Hallelujah Christian Church trug, die ansonsten aber sehr, sehr gesetzt waren. Sie gehört zu der Klasse der mittelgroßen Gemeinden. Es waren etwa so 6.000 Leute im Durchschnitt am Sonntag da. Und ihr Gemeindehaus ihre Kirche haben sie gebaut nach der Form der Arche Noah. Also die Maße und auch die Form irgendwie, anscheinend haben sie da in Korea das ganz genau ausgerechnet, wie das aussieht, war diese Arche Noah. Und mich hat es sehr beeindruckt, als wir da mit dem Auto anfuhren, standen mehrere ältere Herren mit so diesen Leuchtstäben, mit denen so Polizisten irgendwie in der Nacht, die so blinken, diese Dinger, wisst ihr, so wie das Schwert da von den Jedi-Rittern oder so, solche Teile. Und dann durftest du also entweder in die eine Seite und die andere Seite reinfahren in das Parkhaus und jedes Mal, wenn das Auto vorbeifuhr, verbeugten sie sich also. Die Kirche hatte drei Parkdecks unten drunter, wo ungefähr 2000 Autos insgesamt Platz fanden. Und man fuhr dann mit Lifts hoch und innerhalb des Kirchengebäudes gab es für die verschiedenen Ebenen auch so Rolltreppen. Das Ganze war etwa viermal so groß wie Ahrens, kann man sich das vorstellen. Das war also sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe gedacht, wir sind doch in Deutschland auch noch sehr, sehr wachstumsfähig, was jetzt Gemeindewachstum betrifft. Und wie gesagt, das war eine mittelgroße Gemeinde. Es gibt dort eine ganze Reihe, die haben etwa 100.000 Leute oder so am Sonntag in ihrer Kirche. Natürlich nicht alle in einem Gottesdienst, sondern die haben dann 6 Gottesdienste, 17.500 oder ich kann es nicht so genau rechnen, aber so ungefähr. Das wollte ich euch nur so erzählen. Das Thema Okkultismus, Ängste und Befreiung, Entschuldigung, in unserer Reihe heiße Eisen in der Bibel, da will ich mich mal ranwagen. Ich habe erst gedacht, ist das wirklich so sinnvoll? Und ich danke dir sehr für diese Flasche, aber ich glaube nicht, dass ich vor den Menschen jetzt hier Cola Light öffentlich trinken werde. Zumal nicht aus einer Flasche, sondern wenn, dann eher so aus einem Glas. Aber wie gesagt, vielen Dank, Frank, sehr nett von dir. Wie gesagt, dieses Thema Okkultismus, Ängste und Befreiung ist so ein heißes Eisen und ich wusste nicht, soll ich mich wirklich daran wagen, aber wenn man es einmal geschrieben hat, dann muss man es auch durchführen und das versuche ich jetzt. Ich möchte euch einen Abschnitt lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 21, folgende. Sie kam und sie verwunderten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und da war in ihrer Synagoge ein Mensch besessen von einem unreinen Geist, der schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten, was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Er gebietet sogar den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und die Nachricht von ihm breitete sich aus im ganzen Land Galiläa. Wie können wir eigentlich solche Berichte bewerten? Jesus kommt in die Synagoge, also in das Gotteshaus. Es ist Sabbat, alles ist ordentlich. Da ist ein Mann, der hat einen unreinen Geist, einen dämonischen Geist. Er fängt an zu schreien. Jesus bedroht den Geist und sagt, sei still, fahre aus. Und dann wird dieser Mann zu Boden gerissen. Luther sagt hier, der Geist riss ihn, der fällt auf den Boden. Und dann ist auf einmal Frieden, weil diese fremde Geistesmacht, die diesen Menschen besetzt und gequält hat, auf einmal nicht mehr da ist. Was ist da eigentlich geschehen? Ist das glaubhaft oder ist das nur ein psychologisches, emotionales Geschehen? Oder sind hier reale Mächte im Spiel, die einen Menschen belästigen und quälen können, die ihn krank machen können, die ihn besetzen können? Und je nachdem, was wir für Denkvoraussetzungen haben, was unser Weltbild ist, werden wir so eine Geschichte unterschiedlich hören. Da gibt es einmal das Weltbild der Aufklärung, was uns im Westen sehr geprägt hat, das im Grunde sagt, wir akzeptieren nur rational erklärbare Vorgänge. Das, was die Vernunft begreifen kann, das ist für uns real. Alles andere müssen wir irgendwie anders erklären. Da gibt es das Weltbild der traditionellen Religionen, Afrika, Asien, auch hier in Europa, das mit der Existenz von realen Geistwesen rechnet, auch mit der Existenz negativer, bösartiger Geistwesen, die Menschen bedrängen und besetzen können. Und da gibt es das Weltbild der Bibel, die einfach erzählt, dass in der Begegnung zwischen solchen Mächten und Jesus diese Mächte sich offenbaren und dann auch weggehen müssen. In der Aufklärung wurde alles Übernatürliche, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wegrationalisiert. Und eigentlich müsste man jetzt davon ausgehen, dass das unsere ganze Gesellschaft im Westen geprägt hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Suche nach dem Übernatürlichen wird immer stärker in unserer Gesellschaft. Leute glauben an alles Mögliche, an Horoskope, an Geister, an Geistführer, an Geistwesen. Und man fragt sich, wie konnte das eigentlich geschehen, dass auf der einen Seite wir uns im Westen herauslösen wollten aus dem Weltbild der Bibel und dem alten Weltbild mit irgendwelchen Mächten und auf einmal doch entdecken, dass ganz viele Menschen davor Angst haben, sich davor fürchten, alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen. Ein Theologe in Marburg hat es schon öfters gesagt, aber ich finde es auch hier nochmal ganz gut, hat in Mitte des letzten Jahrhunderts geschrieben, dass wir als Menschen, die im 20. Jahrhundert leben und Kühlschränke benutzen und in Flugzeugen fliegen, nicht mehr die Wunderwelt und die Geisterwelt, die uns in der Bibel entgegentritt, glauben können. Das geht einfach nicht, so sagte er. Und ich frage, ist das wirklich so? Denn die Erfahrung zeigt doch, dass da, wo eine Gesellschaft den Glauben an Gott zur Vordertür rausschmeißt, dass dann durch die Hintertüre alle möglichen anderen Vorstellungen und abergläubischen Vorstellungen reinkommen. Und so ist es in unserer Gesellschaft so, dass dieses Okkulte einfach fasziniert. Da gibt es auch viele Fernsehsendungen, die sich damit beschäftigen. Das Wort Okkult heißt ja eigentlich verborgen. Das Verborgene fasziniert die Menschen. Und hinter dieser Faszination, und das ist jetzt das, was bedenklich ist, liegen Erfahrungen, die meistens negativ sind. Ich war mal eingeladen, in Moskau an der Universität zu sprechen über den christlichen Glauben. Und da waren 100, 150 Studenten, ein paar Professoren. Ich habe dann über Jesus gesprochen und was Jesus bedeutet. Hinterher kam ein Student auf mich zu und er sagte, er hätte folgende Frage. Seine Freundin wäre irgendwie neulich in so einer Gruppe gewesen, da hätten die im Kreis gesessen und dann hätte die Leiterin von dieser Gruppe irgendwie so Geister angerufen und auf einmal hätte seine Freundin total komisches Gefühl gekriegt, so ein ganz negatives Gefühl, was ich ihnen jetzt dazu sagen würde. Das war so seine Frage. Und dann habe ich gesagt, ja gut, es gibt meiner Überzeugung nach Dinge, die wir nicht sehen. Es gibt geistige Wirklichkeiten, es gibt die Wirklichkeit Gottes, es gibt Jesus, es gibt den Heiligen Geist, es gibt Engel, also Boten Gottes. Und es gibt auch auf der anderen Seite Mächte, die sich gegen Gott stellen, negative Mächte. Dann habe ich ihm erklärt, wie er sich zu Gott wenden kann. Und dass er sich jetzt nicht großartig mit diesen negativen Mächten befassen soll, sondern dass er sich zu Gott wenden kann. Gab ihm dann, das lief alles per Übersetzer, weil ich kein Russisch kann, und nur nebenbei gesagt. Und dann gab ich ihm ein Neues Testament und sagte, wenn er Lust hat, kann er am nächsten Tag nochmal wiederkommen, mit mir sprechen. Und er las dann in der Nacht das ganze Markus-Evangelium und kam am nächsten Nachmittag zu mir und sagte, ich habe es verstanden. Christsein ist eine gute Sache, ich möchte das gerne. Und so haben wir gebetet und er ist Christ geworden. Und dann traf ich ihn 2 Jahre später bei einer Hochzeit zufällig in Oxford, weil, lange Sache jedenfalls, der Mensch, der da diese Studentengruppe geleitet hat in Moskau, die mich eingeladen hatte, der war Engländer und war in Oxford, wurde da, heiratete dort und ich war eingeladen zu predigen, weil seine Frau eine Deutsche war und dann habe ich halt so Deutsch-Englisch gepredigt und so. Und dieser junge russische Student war auch da und da hatte er mir ein Bildband mitgebracht über Moskau, 1000 Jahre Moskau oder irgendwas und hatte mir drauf geschrieben, vielen Dank, also auf Englisch, vielen Dank, dass du mir den Weg zum Licht gezeigt hast. Und dein erster russischer Bruder oder so. Das fand ich total bewegend. Aber was ich interessant fand, dass bei ihm die Frage über, wie ist das mit Jesus oder ist da was mit Gott, sich entzündete an dieser Erfahrung, die seine Freundin hatte, mit irgendwelchen übernatürlichen Mächten, wo sie aber merkten, das ist eigentlich nichts Gutes, weil das Gefühl, was darüber kommt und der Sog, der da entsteht, das kann eigentlich nichts Gutes sein. Ich habe 3 Punkte und ich muss schauen, dass mir die Zeit nicht wegrennt. Im Zweifelsfall kürze ich es alles ein bisschen ab. Wie bewertet die Bibel Okkultes? Wo sind die Grenzen? Was ist noch harmlos, Spielerei, was ist gefährlich? Was ist alles nur eine Einbildung? Was ist Psychologie? 3 Punkte. Erstens, eine abschüssige Grauzone. Ich sagte schon, okkult heißt verborgen. Die Bibel gibt jetzt keine differenzierte Lehre über diese negativen Mächte. Sie gibt also, um im Fremdwort zu sprechen, keine Dämonologie, die irgendwie uns erklärt, wie die Hierarchien auf der Negativseite aussehen oder wie das alles durchdifferenziert ist. Aber sie gibt deutliche Hinweise immer wieder auf die Existenz von Mächten, die a. Gottes guten Willen entgegengesetzt sind, b. die Menschen von dem Weg Gottes abdrängen wollen, die c. ganze Gesellschaften, Völker mit beeinflussen können, die d. als letztes Ziel Zerstörung haben und die unter anderem auch mitverantwortlich sein können. Ich sage das ganz dick unterstrichen, können, wie in diesem Abschnitt der Bibel, für Krankheiten. So war es jedenfalls bei diesem Mann, als Jesus in die Synagoge kam. Er wurde geheilt, als diese negative Macht ihn verlassen hat. Wobei viele Krankheiten, sage ich nochmal deutlich, nicht, dass irgendjemand sagt, im Christustreff wurde gelehrt, alle Krankheiten sind vom Teufel. Die meisten Krankheiten ganz normale, in Anführungszeichen, ganz normale Ursachen haben, Bazillen und ähnliche Dinge. Aber die Bibel sagt auch, dass es diese Mächte und Gewalten gibt und dass es diese negativen Mächte gibt und dass wir uns hüten sollen vor einem eindimensionalen Weltbild, wo wir meinen, wir können das eins zu eins sehen, was wir sehen, das ist, und was wir nicht sehen, ist nicht. Die Bibel spricht zum Beispiel im Epheserbrief von Mächtigen und Gewaltigen. In Epheser 2, Vers 2 sagt sie, dass es einen Mächtigen gibt, der in der Luft herrscht, der Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams, also in Menschen, die sich gegen Gott auflehnen. Jesus spricht immer wieder vom Teufel als dem Vater der Lüge, als dem Versucher. Er nennt ihn den Mörder von Anfang an. Und ich sag's nochmal, es gibt keine genaue Hierarchie, die uns jetzt dargestellt wird in der Bibel, keine detaillierten Beschreibungen, weil das letztlich auch uninteressant für uns ist. Aber es ist genug in der Bibel an Hinweisen da, dass wir sehen, dass die Schreiber des Alten Testamentes, des Neuen Testamentes, die ersten Christen und dass auch Jesus selbst mit diesen Realitäten rechneten. Ich frage mal gerade, ob es sinnvoll wäre, die Empore zu öffnen. Vielleicht kann das jemand vom Welcome-Team tun, damit die Leute, die hinten stehen müssen, nicht mehr stehen müssen. Dankeschön. Es ist eine Grauzone. Und ich würde mal sagen, nicht alles, was sich heute als esoterisch oder okkult ausgibt und gebärdet, ist wirklich schon vom Ansatz her irgendwie dämonisch. Manches ist einfach auch Fantasie mit Schneegestöber, würde ich mal sagen. Also bestimmte Perlen, die du dann anhast und die sind jetzt für Freude und die sind für Frieden und die dritte sind für Fruchtbarkeit und die vierte sind, dass du nicht so viel Schokolade isst oder was auch immer. Da würde ich einfach mal sagen, das ist Fantasie mit Schneegestöber. Da würde ich persönlich auch keinen Dämonen hinter vermuten. Ich würde da nur Geldmacherei hinter vermuten, persönlich. Aber es kann natürlich ein Problem werden, wenn solche Dinge, die an sich harmlos sind, auf einmal für dich zu einer Bindung werden und du Angst hast, über die Straße zu gehen, nur weil eine grau-gelb karierte Katze gerade an dir vorbeigelaufen ist oder ähnliche Dinge. Da würde ich dann sagen, werden harmlose Dinge wie eine grau-gelb karierte Katze auf einmal zu etwas Negativem, weil du jetzt in Ängste hineinkommst und in Bedrängnissen hineinkommst. Also nicht alles, was wir als esoterisch oder okkult vielleicht ansehen, ist unbedingt schon so etwas, sondern da ist auch sehr viel Psychologisches und sehr viel Geldmacherei dabei. Aber gerade weil das Ganze so eine Grauzone ist, solch ein Nebelfeld, ist es gut, wenn wir da eher vorsichtig sind. Denn der Teufel, so sagt uns die Bibel, arbeitet am liebsten im Verborgenen. Er ist der Meister der Vernebelung. Er arbeitet mit Suggestion, mit Täuschung. Er arbeitet mit Pseudoreligionen. Er arbeitet mit ideologischen Systemen und auch mit ganz, ganz primitiver Zauberei. Diese Grauzonen gibt es im Großen und gibt es im Kleinen. Die Bibel sagt uns, wir leben in einer mehrdimensionalen Welt. Und die Warnung ist deshalb, sich darin nicht zu verirren. Epheser 4, gebt nicht Raum dem Teufel. 1. Petrusbrief, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Epheser 6, es gibt listige Pfeile, die gegen uns geschickt werden. Und in 3. Mose 19, 31 und in 5. Mose 18 werden wir gewarnt, als Menschen, die zu Gott gehören, nicht hinzugehen zu den Zeichendeutern und den Totenbefragern und den Geisterbeschwörern, weil wir daran unrein werdet. Gehtet euch nicht zu den Geisterbeschwörern, zu den Zeichendeutern. Ihr sollt sie nicht befragen, damit ihr nicht an ihnen unrein seid, denn ich bin der Herr euer. Wenn wir uns nicht wenden sollen an die Mächte, deren Herkunft wir nicht kennen, und die Mächte, die sich gegen Gott aufgelehnt haben und von ihm losgelöst haben, sondern dass, wenn wir in die Dimension des Jenseitigen hinein wollen, wir uns ausstrecken sollen nach der Gegenwart Gottes und nach der Gegenwart seines Heiligen Geistes. Mein zweiter Gedankengang, und es ist nicht nur ein Gedankengang, sondern mein zweiter Punkt ist der, Jesus ist der Sieger. Ich habe vor mehreren Jahren einen dicken Wälzer gelesen, da gab es eine Biografie von Johann Christoph Blumhardt. Johann Christoph Blumhardt war ein Pfarrer in Württemberg im 19. Jahrhundert, der entdeckte, dass eine Frau in seiner Gemeinde stark von negativen Mächten, von dämonischen Geistern bedrängt wurde. Und das war dermaßen augenscheinlich, das konnte man überhaupt nicht leugnen, dass er angefangen hat und hat gesagt, wir müssen doch jetzt mal rausfinden, ob Jesus der Sieger ist oder nicht. Und er hat immer den Arzt und den Kirchenvorstand, die sowas nicht gewohnt waren, mitgenommen, immer wenn er dorthin ging, um für diese Frau zu beten. Diese Frau war eigentlich eine gute Christin, aber da gab es diese negativen Erscheinungen. Ich will das jetzt nicht alles im Einzelnen ausmalen. Das war ein zweijähriger Prozess, wo immer wieder die Gemeinde gebetet hat und er gebetet hat. Und an einem Tag war es auf einmal so weit, dass diese Mächte, die sich irgendwie eingenistet hatten, diese Frau endgültig verlassen und in Ruhe lassen mussten. Und sie mit einem Schrei, der durch den Körper dieser Frau kam, aber nicht von ihr stammte, den man im ganzen Dorf hörte, ausfuhren und sie schrien mit ganz großer, lauter Stimme, Jesus ist Sieger. Und nachdem sie befreit worden war, wurde sie ein Mensch, der den Gott Heilungsgaben gegeben hatte und sie war dann seelsorgerlich für innere Heilung und für äußere Heilung sehr begabt und es wurde eine ganze Bewegung ausgelöst, nicht nur dort in Möttlingen, in Württemberg, sondern in der ganzen Gegend. Viele Menschen wurden geheilt, das alles im Rahmen der evangelischen Landeskirche, nebenbei gesagt, nochmal. Viele Menschen wurden geheilt, viele Menschen fanden zu Gott. Und es gab einen langen Bericht, den der gute Johann Christoph Blumhardt schreiben musste an den Oberkirchenrat in Stuttgart und hat es alles haarklein aufgeschrieben, wie das war. Und der Oberkirchenrat hat das alles als richtig empfunden. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen würden, aber damals war es so. Aber was die Botschaft war und die Erweckung, die dann kam, die also eine ganz große Auswirkung hatte, die Botschaft war, Jesus ist Sieger. Und das ist eigentlich mein zweiter Punkt. In Apostelgeschichte 10 wird berichtet, dass Petrus im Haus des Cornelius predigt und er sagt, ihr wisst die Nachricht von Jesus und wie das war. Jesus ist durchs Land gezogen und hat verkündigt und hat alle geheilt, die vom Teufel überwältigt waren. Jesus, so sehen wir in jeder Auseinandersetzung mit irgendwelchen negativen Mächten, ist der Sieger. Und dass er Menschen freisetzen konnte, so wie hier in dieser Synagoge, ist ein Zeichen seiner Vollmacht. Es ist ein Kennzeichen seines Dienstes. Und er sagt, es ist ein Zeichen des Reiches Gottes. Gottes Herrschaft bricht heran. Diese Befreiung von Menschen, die jetzt frei werden von diesen negativen Mächten, die sie bedrängen, zieht sich durch die Evangelien. Auch in der Apostelgeschichte. Paulus, die Frau in Philippi, die von einem Wahrsagegeist gequält wurde. In Apostelgeschichte 19 wird uns berichtet, dass es eine Erweckung gab in Ephesus und alle Leute, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, ihre Zauberbücher brachten und ein riesiges Feuer machten, weil Menschen frei wurden von der Macht dieser Negativität. Das ist ein Hauptthema, ganz interessant, das ist ein Hauptthema im Markus-Evangelium und ein Hauptthema im Leben von Jesus. Und es ist übrigens auch, und das ist mir jetzt nochmal in der Vorbereitung aufgefallen, bei der Jüngerberufung in Markus 3, Vers 15 eine Berufung. Sie sind gerufen, bei Jesus zu sein und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und er sandte sie zu predigen. Das heißt, Jesus hat seine Jünger von Anfang an damit hineingenommen, auch andere Menschen freizusetzen von diesen negativen Mächten. Und in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sagten, Jesus, du machst das alles nur mit der Kraft des Beelzebubs, des größten Teufels, sagt Jesus, nein. Der Teufel ist nicht uneins mit sich selbst. Und wenn ich durch die Kraft Gottes die unreinen Geister austreibe, dann merkt ihr doch, dass jetzt Gottes Herrschaft ganz nahe gekommen ist, dass das Reich Gottes herbeigekommen ist. Und auch der Kirchenvater Justin im 2. Jahrhundert, der schrieb noch in seinem Buch Contra Celsum gegen den Celsus, das war so ein heidnischer Philosoph, mit dem er sich so per Buch immer hin und her stritt, schrieb er, ihr wisst doch, dass an allen Orten die Christen im Namen von Jesus die Menschen von den Dämonen befreien. Und daran merkt ihr doch, dass Jesus wirklich der ist, der er sagt, dass er ist. Ganz interessant. Es ist ein Grundthema im Leben von Jesus, ist ein Grundthema in der Apostelgeschichte und ein Grundthema bei den frühen Christen. Und dabei ist immer wieder klar, Jesus ist der Sieger. Wenn diese beiden Mächte aufeinandertreffen, diese zwingenden negativen Geister und die Person Jesus, ist immer klar, wer den Sieg hat, nämlich Jesus. Sie müssen sich geschlagen geben, sie müssen sich offenbaren. Und nochmal zurück zu unserer Geschichte am Anfang. In der Synagoge saß ein Mann, der hatte einen unreinen Geist. Ich frage mich, wie viele Wochen, und Monate und Jahre, der dort in der Synagoge gesessen hat, ohne dass das aufgefallen war. Das war alles relativ harmlos, was da in dem Gottesdienst anscheinend abging. Aber kaum tauchte Jesus auf, da musste sich dieser Geist offenbaren und der Mann fing an zu schreien und dann konnte Jesus diesen Mann frei machen. Wäre Jesus nicht gekommen, hätte er da noch immer gesessen, bedrängt von diesem negativen Geist. Jesus ist der Sieger. Und dann jetzt noch eins wichtig, nämlich, dass es hier nicht um Faszination geht von irgendwas Okkultem, das habe ich ja hoffentlich am Anfang schon deutlich gemacht, sondern dass die Begegnung von Jesus mit diesen Menschen, die in dieser Weise bedrängt waren, immer von Barmherzigkeit geprägt waren. Jesus wollte den Menschen helfen. Der Vater im Himmel erbarmt sich über uns, über Menschen, die gequält sind von allem Möglichen. Es geht hier jetzt nicht um irgendwelche Fantasiespiele. Es geht jetzt nicht hier um irgendwelche, Computersachen, um virtuelle Kämpfe oder so, sondern es geht um das Erbarmen Gottes. Gott hat Erbarmen mit seiner geschundenen und gequälten Kreatur. Darum geht es. Und deshalb setzt Jesus diese Menschen frei. Die Befreiung der von dämonischen Mächten fremdbestimmten Menschen ist eine Tat der Barmherzigkeit Jesu. Und es zeigt sich darin das Wesen des Vaters, der seine Kinder befreien, heilen und wiederherstellen will. Jesus ist der Sieger. Er ist das Licht, das die Finsternis erleuchtet. Er ist der Befreier aller derer, die in Todesschatten sitzen. Wo Jesus ist, ist Freiheit. Und jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Wenn es so ist, dass Jesus der Sieger ist, dann sind wir gerufen zu leben in der Freiheit, die Jesus gibt. Das Thema Okkultismus, Ängste und Befreiung. Wo Jesus ist, ist Freiheit. Die alte Kirche hat das so zusammengefasst. Sie hat gesagt, wir sind als Christen auf unserem Weg im Glauben bedroht von drei Grundmächten. Mit alten Worten gesagt, von der Welt, vom Fleisch und vom Teufel. Das Fleisch, das ist unser Ich-Leben, was wir selbst wollen. Die Welt, das ist das, was um uns herum ist, mit Sünde, Welt und Sünde. Und das dritte ist der Teufel. Aber durch Jesus können wir befreit leben. In der alten Kirche war es so, wenn jemand aus dem Heidentum herauskam und jetzt Christ werden wollte, wurde er erst unterrichtet, er oder sie unterrichtet im christlichen Glauben. Das ging meistens 1-2 Jahre. In dieser Zeit wurde auch viel mit den Menschen gebetet, Exorzismus gemacht, dass sie frei wurden von negativen Mächten. Und dann meistens in der Osternacht, so war es jedenfalls im 4., 5., 6., 7. Jahrhundert, gab es große Tauffeiern, wo alle in der Nacht getauft wurden, die in den Jahren vorher zum Glauben an Jesus gekommen waren. Und wenn sie in das Taufbecken stiegen, und in Israel haben wir eine ganze Reihe solcher alten byzantinischen Taufbecken gesehen und neulich auch in Aswan, da stieg man rein und wenn man dann unten stand, wurde man gefragt, sagst du ab dem Teufel und allen seinem Werk und Wesen? Und dann sagte der zur Taufe kam, ja, ich sage dem Teufel ab. Und dann ging es weiter, glaubst du an Gott den Vater? Dann sagte er, ja, ich glaube an Gott den Vater. Glaubst du an Jesus Christus? Ja, ich glaube an Jesus Christus. Glaubst du an den Heiligen Geist? Ja, ich glaube an den Heiligen Geist. Das Glaubensbekenntnis, was wir in der Kirche sprechen, hat seinen Ursprung in dieser Tauffeier, wo Menschen jetzt sagen, ich gebe mich ganz und ich vertraue mich ganz an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich war vor einigen Jahren in einer dänisch-lutherischen Kirche und jetzt muss ich sagen, dass mein Dänisch sehr begrenzt ist, aber es reichte aus, um Folgendes zu bemerken. Wir standen also auf, um das Glaubensbekenntnis zu sprechen und ich habe dann irgendwie gedacht, das kriegst du so noch so halb, du redst dann so halb mit und so, machst so ein bisschen Kartoffel im Mund und dann redst du Deutsch und dann kommt Dänisch raus und wollte also ansetzen, ja, ich truhe po gü, fahren, also ich glaube an Gott, den Vater und so. Und auf einmal hörte ich die sagen was anderes. Und die sagten, und das scheint lutherischer Brauch in Dänemark zu sein, sagen die zuerst, bevor die überhaupt das Glaubensbekenntnis sprechen, ich sage ab dem Teufel und allem seinem Werk und Wesen. Und ich glaube an Gott, den Vater. Das fand ich wahnsinnig interessant. die haben da quasi noch diese ganz alte Tradition, dass das Glaubensbekenntnis eine Hinwendung zu Gott und eine Wegwendung von den negativen Mächten und vom Teufel ist, bewahrt. Also wir dürfen befreit leben. Freiheit, Schutz und Licht ist bei Jesus. Nicht in Ritualen, nicht in Methoden, einfach bei Jesus. 1. Petrus heißt es, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Deshalb zu verleugnen, beides ist falsch. Unser Fokus muss auf Jesus sein und dann widerstehen wir dem Teufel, im Großen und im Kleinen. Und dann leben wir in der Freiheit, die Jesus gibt. Und wir können auch andere freisetzen im Namen von Jesus. Ich habe schon gesagt, dass Jesus seine Jünger gerufen hat in Markus 3, Vers 15 und ihnen Vollmacht gegeben hat, Autorität. Er hat seiner Gemeinde diese Autorität gegeben. Er hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwinden. Martin Luther hat gesagt, dazu hat Gott seine Kirche gegeben, damit keiner alleine gegen den Teufel stehen muss. So können wir in der Freiheit Gottes leben, egal was uns quält, egal wovor wir Ängste haben. Wir können diese Freiheit ergreifen und wir können anderen diese Freiheit bringen. Ich brauche mich nicht zu beschäftigen mit dem Okkulten, weil ich Jesus habe. Und in Jesus offenbart sich Gott mir. Die Ängste müssen weichen, weil Jesus da ist. Dazu sind wir gerufen, einander Freiheit zu bringen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, dieses Thema Okkultismus war sehr interessant, Roland, und vielen Dank, ich gehe jetzt nach Hause. Erstens haben wir jetzt noch Zeit, Gott anzubeten. Du sagst, es ist nicht mein Thema. Das finde ich super. Aber ich denke, wir als Christen sollten auch wissen, was die Bibel darüber lehrt, dass wenn es uns begegnet, dass Menschen gebunden sind und wir auf einmal merken, da ist noch mehr dahinter als nur das, was man so normal erklären kann, dass wir dann uns besinnen auf diese Autorität, die Jesus uns gibt und dass wir dann Menschen helfen und sie im Namen Jesu freisetzen. In dem Wissen, dass wir mit Jesus immer auf der Seite des Siegers sind. So wie es im 1. Johannesbrief heißt, größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Oder so wie Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir wollen jetzt uns Zeit nehmen, den Sieg Jesu zu feiern in der Anbetung. Wir wollen uns auch Zeit nehmen, für Leute zu beten, für alles Mögliche, sei es, dass irgendwo du sagst, ich habe eine Prüfung vor mir, da möchte ich gerne, dass jemand für mich betet. Sei es, dass du sagst, ich habe irgendwie eine Krankheit, ich möchte gerne, dass jemand mal für mich betet. Oder ich möchte beten für meine Mutter, können wir da gemeinsam für beten, was immer es ist. Aber auch, wenn jemand sagt, ich weiß nicht so ganz genau, das Thema geht mir ein bisschen näher als nur so ein rationales Interesse. Vielleicht ist bei mir irgendwas. Wir sind hier bereit, die Leute vom Gebetsteam und auch einige Leute vom Leitungsteam. Wir werden im Altarraum sein und laden ein, dass du kommst und dass wir miteinander beten. Herr, wir danken dir, dass du interessiert bist an Menschen, sie aufzubauen und nicht kaputt zu machen. Die Mächte des Negativen möchten Menschen zwingen und einengen und kaputt machen. Du willst Menschen freisetzen. Du willst uns unsere wahre Identität wiedergeben, die Gottesebenbildlichkeit, zu der wir gerufen sind. Wir danken dir, Herr, dass du der Sieger bist über alles, was zerstören will in dieser Welt. Und wir danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir deine Leute sind, deine Kinder, dass wir geborgen sind in dir und deine Freiheit anderen weitergeben können. Das beten wir und wir loben dich im Namen von Jesus. Amen.